Ja, wir lesen ja seit einiger Zeit in der täglichen Bibellese Texte aus der Offenbarung. Und besonders in den letzten beiden Wochen, da stand da endzeitliches Geschehen im Mittelpunkt. Und die Bilder, die da gemalt werden, die sind uns zum Teil auch recht unverständlich. Und das ist eigentlich auch klar, denn da spielt sich ja alles vor dem Thron Gottes ab, im Himmel also, den wir uns sowieso nicht vorstellen können. Mir ist dabei ganz neu wichtig geworden, wie nötig wir es haben, im Glauben an Christus fest zu werden und zu bleiben und auch immer wieder darauf hingewiesen zu werden. Und dann ergibt sich aus dem Zusammenhang ja auch noch, wie sehr wir es anderen Menschen schuldig sind, ihnen das Evangelium zu sagen. Ich denke, dass wir uns daran erinnern sollten, besonders auch im Zusammenhang mit dem Reformationsfest in der vorigen Woche. Und ich lese uns als Predigttext ein Wort, das auch Luther in seiner geistlichen Entwicklung sehr wichtig war, und zwar aus Römer 1, die Verse 14 bis 17. Römer 1, 14 bis 17. Da schreibt Paulus: Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht bei Habakuk 2,4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir danken dir für dein Wort, Herr, und wir wollen dich herzlich bitten, dass du es uns aufschließt. Amen. Tja, in diesem Text, da geht es um Gerechtigkeit. Um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, steht da. Um eine besondere Gerechtigkeit also. Wenn man das bedenkt, dann kommt man dahin, dass dieses Wort was zu tun haben muss mit einer Beziehung und dass Gott diese Beziehung, die durch die Sünde gestört ist, wieder durch Christus wieder heil machen möchte. Dann könnte man also vielleicht sagen, dass Gerechtigkeit das Handeln Gottes meint, durch das er eigentlich verlorene Menschen wieder seine Menschen sein lässt. Und das soll Thema sein. Heute Morgen, Gott lässt uns im Glauben an Christus wieder seine Menschen sein. Dem möchte ich in zwei Gedanken nachgehen. Ein erster: Gott lässt uns im Glauben an Christus wieder seine Menschen sein. Dies zu sagen, sind wir allen schuldig. Der Paulus, der schreibt da einen Brief an die Gemeinde in Rom. Das ist eine Gemeinde, die er selbst nicht kennt und die ihn auch nicht kennt. Und deshalb stellt er sich zu Beginn dieses Briefes kurz vor als von Christus berufener Apostel und dann schreibt er ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Er schreibt, dass er die Gemeinde gern besuchen möchte. Wir wissen aus der Geschichte, dass es dazu erst gegen Ende seines Lebens kam und ein Besuch im eigentlichen Sinne war das ja auch nicht, denn er kam als Gefangener des Kaisers Nero nach Rom. In den eben gelesenen ersten Versen 14 und 15, da erklärt Paulus dann, warum er der Gemeinde in Rom überhaupt einen Brief schreibt. Und dabei bezeichnet er sich als Schuldner aller Menschen. Ich habe gedacht, so eine Aussage, die muss uns eigentlich unter die Haut gehen, wenn man darüber ein bisschen nachdenkt. Petrus schreibt das in seinem ersten Brief ähnlich, im Kapitel 3, Vers 15. Da sagt er, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Paulus bezeichnet sich also als Schuldner aller Menschen. Schuldner der Menschen, die er anspricht. Das bedeutet doch, wenn ich etwas schulde, jemandem schulde, dann habe ich ihm etwas zu geben. Er hat also den Menschen etwas zu geben, auf das sie ein Anrecht haben. Sonst wäre es ja keine Schuld. Das heißt, dass er sich verpflichtet sieht, das Evangelium zu predigen. Im ersten Korintherbrief schreibt er dazu einmal: Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Paulus sieht sich also verpflichtet, das Evangelium zu predigen. Das ist Gottes Auftrag an ihn. Vielleicht mal ein Wort zum Begriff Evangelium. Das war ursprünglich gar kein frommes Wort. Das war sogar ein sehr politisches Wort. Dafür gibt es in der griechischen Geschichte so ein ganz markantes Beispiel. Wisst ihr alle, im Jahre 490 vor Christus, was da los war, ne? Da waren die Griechen in einer sehr bedrängten Lage, denn der Perserkönig Darius I., der stand mit einem riesigen Heer und mit einer ebenso riesigen Flotte praktisch vor den Toren von Athen. Und die Lage schien aussichtslos zu sein. Und die Athener, die machten sich zwar unter der Führung von Alkibiades noch zum Kampf auf, und in Athen selbst, da blieben nur alte, kranke Frauen und Kinder zurück. Aber das schien nur noch um einen ehrenhaften Untergang zu gehen und um nicht mehr. Und da waren nun die Frauen und alten Leute und Kinder in Athen, die Zurückgebliebenen, die warteten auf eine Nachricht, wie denn der Kampf gegen die Perser nun ausgegangen war. Und plötzlich sahen sie einen Boten kommen, zu Fuß. Sie öffneten das Stadttor, der Bote stürzte völlig entkräftet herein und konnte nur noch einen Satz rausbringen. Euangelion, Evangelium heißt das. Euangelion, wir haben gesiegt. Und dann brach er tot zusammen. Die Begebenheit kennt ihr wahrscheinlich so oder ähnlich alle. Dieser schnelle Lauf über die gut 42 Kilometer von Marathon nach Athen, der war zu viel für ihn gewesen. Und wir erinnern uns ja heute noch daran, seitdem gibt es ja diesen Marathonlauf. Evangelium, wörtlich übersetzt gute Botschaft, ist also auch sowas wie eine Siegesbotschaft. Das geht daraus hervor. Und Paulus sieht sich verpflichtet, diese gute Botschaft, diese Siegesbotschaft zu predigen. Er weiß, er darf sie nicht für sich behalten. Ich habe vor 2 Wochen schon gesagt, dass wir die Botschaft nicht für uns behalten und nicht nur in unseren Kreisen darüber sprechen dürfen. Weil eine Gemeinde, die sich in sich selbst zurückzieht, die sich einigelt, nicht mehr den Auftrag Christi wahrnimmt. Einigeln ist ganz einfach Sünde. Und ein Christ, der anderen das Wort schuldig bleibt, der macht sich selbst schuldig. Und ich habe mich gefragt, wie oft bin ich schon anderen das Wort schuldig geblieben. Wie oft habe ich geschwiegen, wo ich hätte reden sollen. Meiner Frau geht das da viel besser. Die kriegt die Kurve, wie man so sagt, viel eher als ich. Aber wenn ich geschwiegen habe, warum war es? Unbequemlichkeit, Unbeweglichkeit, was Bequemlichkeit, was Scheu, was Mangel an Verantwortungsbereitschaft, was auch immer es war. Es war gewiss zum Nachteil dessen, dem ich das Wort vorenthalten habe. Geschwister, wenn das Evangelium so eine Art Luxusartikel wäre, etwas, das man sich einerseits zwar leisten kann, auf das man andererseits aber ebenso gut verzichten kann, so sehen es ja viele. Wenn das so wäre, dann hätte sich niemand etwas vorzuwerfen, der schweigt. Friedrich der Große, König von Preußen, hat ja mal gesagt, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Aber es gibt, um bei dieser Ausdrucksweise zu bleiben, eben nur eine Fasson, nach der man wirklich selig werden kann. Und deshalb ist die Tatsache, dass Gott uns bei sich haben möchte, dass er uns wieder seine Menschen sein lassen will, das Wichtigste für jeden Menschen, ob er es weiß oder auch nicht. Und das können Christen auch gar nicht anders sehen. Und wie wichtig Christus ist, wie wichtig Gott ist, das weiß doch nur der, der ihn gefunden hat. Und nur der kann es auch sagen. Wir also können es sagen. Ich stelle es mir ziemlich schlimm vor, wenn ich nach diesem Leben von irgendjemandem mal gefragt würde, warum hast du mir das nicht gesagt? Und ich denke, mancher von euch denkt auch ähnlich. In Vers 14 sagt Paulus, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nicht-Griechen, der Weisen und der Nichtweisen. Statt Nicht-Griechen steht da im Urtext Barbaren. Tja. Damit waren aber nicht Leute gemeint, die wir heute vielleicht als Barbaren bezeichnen würden. Die Griechen bzw. die Leute im Römischen Reich, die Griechisch sprechen konnten, die bezeichneten etwas abfällig als Barbaren die, die kein Griechisch gelernt hatten und die sich mit der feinen griechischen Kultur nicht auskannten. Für die Griechen, so sagte man damals, hörte sich so eine fremde Sprache an wie Barbarbar. Daher kommt das Wort. Wir würden vielleicht sagen bla bla bla. Barbaren waren also die vermeintlich unkultivierte und ungebildete Masse. Und wenn Paulus das hier so sagt, dann will er damit sagen, dass Gott die Person ja gar nicht ansieht, sondern dass das Evangelium für alle bestimmt ist. Christus ist für alle da. Gott macht keinen Unterschied zwischen der, ich sag's mal so, weil die das so meinten, zwischen der Elite und der Masse. Man neigt ja auch manchmal dazu, sich nur bestimmten Menschen oder Menschengruppen zuzuwenden. Das geht uns gar nicht anders. Und lässt dann andere außer Acht. Aber es gilt ja 1. Timotheus 2,4, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Christus ist für alle da. Und das Evangelium sind wir allen schuldig. Aber wir sind es nicht nur allen schuldig, sondern, und das ist das Zweite, Gott lässt uns im Glauben an Christus wieder seine Menschen sein, das zu hören, haben alle nötig. Dann sind ja noch die Verse 16 und 17, ich lese die nochmal. Da schreibt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Im Mittelpunkt dieser Verse steht also der Begriff der Gerechtigkeit Gottes, eigentlich ein Hauptthema des ganzen Römerbriefes. Der Begriff kommt im Römerbrief mehr als 30 Mal vor. Und wir wissen auch, dass Luther zum Beispiel sich sehr damit gequält hat. In der Vorrede zum ersten Band der lateinischen Gesamtausgabe seiner Werke, da erzählt er, wie ihm dieser Vers 17 zu schaffen gemacht hat, als er im Turm seines Klosters darum rang, diesen Begriff Gerechtigkeit Gottes richtig zu verstehen. Er war immer von einer Gerechtigkeit ausgegangen, in der, wie er schreibt, Gott gerecht ist und Sünder und Ungerechte straft. Und dann schreibt er, ich konnte Gott nicht lieben, vielmehr war ich voll Hass gegen den Gott, der gerecht war und die Sünder strafte. Und wie glücklich war er dann, als er nach langem Ringen zu der Glaubensgewissheit durchdrang, dass Paulus hier ja gar nicht von so einer formalen Gerechtigkeit spricht, wie wir sie so aus dem Rechtswesen kennen, sondern von einer geschenkten Gerechtigkeit. Gott schenkt Gerechtigkeit denen, die an ihn glauben. Und da schrieb Luther dann am Schluss, da fühlte ich mich geradezu neu geboren und es war mir, als träte ich, nachdem Pforten aufgegangen waren, ins Paradies selbst ein. Wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, dann meinen wir in der Regel einmal so etwas wie eine Strafgerechtigkeit. Jeder, der was verbrochen hat, der bekommt seine gerechte Strafe. Oder wir meinen sowas wie eine Leistungsgerechtigkeit. Eine gute Leistung wird belohnt, eine schlechte Leistung wird zumindest negativ bewertet. Aber die Gerechtigkeit, von der hier im Text die Rede ist, die hat mit beiden nichts zu tun. Sie hat viel mehr zu tun mit einer Beziehung, der Beziehung zwischen Gott und uns. Und das können wir uns gar nicht oft genug sagen lassen. Denn gerade das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Des Evangeliums, dessen Paulus sich nicht schämt, wie er hier schreibt. Übrigens, diese Formulierung, ich schäme mich nicht, die finde ich bemerkenswert. Wir hätten das vielleicht eher als Bekenntnis formuliert. Aber wenn Paulus das so sagt, dann denkt er sicher auch daran, wie oft man ihm mit Spott, mit Ironie oder gar mit Hass begegnet ist, wie oft man seine Botschaft lächerlich gemacht hat. Aber das alles galt ja letztlich nicht ihm, sondern seinem Herrn, den er bezeugte. Und ich denke, der ein oder andere unter uns hat so etwas auch schon erlebt. Gottes Gerechtigkeit ist sein Geheimnis. Aber er hat dieses Geheimnis offenbart vor den Augen aller Welt in der Person seines Sohnes. Und so kann man also sagen, Jesus Christus ist Gott gerecht. An ihm kann man die Gottesgerechtigkeit sehen. An ihm, dem Gott die Last einer Welt auferlegt hat, um uns durch sein Opfer zu Gottgerechten zu machen. Nochmal Vers 17. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Gerechtigkeit kommt aus Glauben in Glauben, nicht aus den Werken, wie es der fromme Jude sagt, der seine 613 Vorschriften einzuhalten versucht. Gerechtigkeit kann nicht erworben, kann nicht verdient werden, sondern kann nur im Glauben empfangen werden. Ist Geschenk. Ein Mensch ist gerechtfertigt, wenn er glaubt und weil er glaubt. Und auch dieses aus Glauben in Glauben ist letztlich Gottes Handeln. Gott wirkt den Glauben. Er ist sein Wort, ermöglicht ja überhaupt Glauben und Vertrauen. Und Gott stärkt im Glauben, führt weiter im Glauben, bewahrt im Glauben. Wo wären wir, wenn er das nicht tun würde? Der Ort, wo ich zum Glauben finde, ist also die geoffenbarte Gerechtigkeit, ist das verkündete Evangelium. Wie könnte da eine Leistung meinerseits vorliegen? Ich muss nur erst entzündet werden von der Liebe Gottes. Ich muss erst raus aus der Verlorenheit. Und das geschieht nur, wenn ich dieses Geschenk der Gottesgerechtigkeit annehme. Unser Text zitierte am Schluss noch ein Wort aus Habakuk 2,4. Ich habe es eben gelesen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, der aus Glauben Gerechte wird leben. Ich brauche mich also um meine zeitliche und ewige Zukunft nicht zu sorgen. Denn das ist der Sinn dieses Wortes. Wir dürfen in ungetrübter und durch nichts mehr in Frage zu stellender Gemeinschaft mit dem Gott leben, der uns liebt. Gott lässt uns im Glauben an Christus wieder seine Menschen sein. Und das darf Paulus nicht für sich behalten und wir dürfen es auch nicht. Deshalb wiederhole ich nochmal, wir sind Schuldner der Menschen, mit denen wir leben, denn die meisten von ihnen wissen wenig oder nichts vom Evangelium, von der guten Nachricht, von der Siegesbotschaft, von der Botschaft vom Siege des Heilandes, der ja möchte, dass sein Sieg auch ihnen gilt. Deshalb lasst es uns nicht für uns behalten. Amen.